ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Und sie hassen mich auch. Sie hassen mich allein schon mit meinem Smart mit dem Kölner Kennzeichen. Meinst du, da lässt mich irgendeine Sau rein? Nein. Und ich sage es mit Ansage. Ich sage es auch immer in Berlin. Ich sage, Leute, fahrt mit mir mit und es wird mich keiner reinlassen. Ach, du übertreibst. Nein, ich übertreibe nicht. Ich werde Minimum in den ersten 10 Minuten schon 30 Mal angerufen. Ich schwör's bei Gott.
Radio 1, die Hörbarust, herzlich willkommen. Schön, dass Sie das als Radiosendung hören oder dass Sie uns zuhören als Podcast, dass Sie dieses Gespräch hier streamen. Das hier ist mein Gast heute.
Radio 1. Hörbar Rost.
Immer wieder gibt es Künstlerinnen oder Künstler, die als Geheimtipp gehandelt werden oder als Newcomer. Irritierenderweise zieht sich das manchmal über Jahre. So auch bei unserem heutigen Gast. Die 1983 in Köln geborene Schauspielerin Caroline Frier erhielt ein paar Nominierungen und Auszeichnungen als Newcomerin. In einem Zeitraum von 6 Jahren. Da war sie ja eigentlich schon längst in ihrem Beruf angekommen, wie man ihrer sogenannten Filmografie, also der Liste ihrer Projekte, entnehmen konnte. Was insbesondere auch deshalb erwähnenswert ist, zumal eine ihrer älteren Schwestern, Annette Frier, ebenfalls seit Jahren sehr erfolgreich in diesem Metier arbeitet. Da muss man schon ganz schön Biss haben, um dran zu bleiben und den Vergleichen standzuhalten. Erst als Anfängerin, dann als Newcomerin und längst als eigenständige Persönlichkeit, Protagonistin eigener Serien und Reihen. Und wie viel Spaß muss es dann machen, gemeinsame Projekte umzusetzen, wie jetzt Frier und 50, wo sich Caro und Annette in 8 Episoden selbst spielen und darüber hinaus sehr humorvoll das Thema Wechseljahre im Mittelpunkt steht.
Liebe Caro, das ist was ganz Besonderes für mich. Ich freue mich total, dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in der Hörbar erstmal.
Danke, liebe Betty. Was ich mich freue, dich endlich kennenzulernen.
Endlich Mann. Deswegen auf beiden Seiten, weil eine deiner älteren Schwestern, Annette, ist eine ganz enge Freundin von mir. Mhm. Und deswegen sind wir sowieso über Bande immer schon so ein bisschen, wissen wir voneinander und über die sozialen Medien natürlich. Und ich habe auch gesagt, deine Schwester kommt, also du musst mir 1, 2 harmlose Interna verraten. Aha. Und die werde ich dir nachher noch unter die Nase reiben.
Na, da bin ich ja mal gespannt.
Okay.
Also, ich vertraue euch jetzt mal, dass es okay. Nicht die dunklen Geheimnisse Nein. der Caro Frier sind, die heute. Eine Frage habe ich zu deinem Song. Ist das dieses Lied von Zoff in Beverly Hills? Diesem Film? Dieser ganz alte mit Nick Nolte?
Bestimmt.
Leute, das ist so geil. Ich habe gerade einen richtigen Flashback. Ja. Wenn es jetzt richtig sein sollte. Guck mal bitte, den habe ich als Jugendliche immer so gern geguckt, den Film. Super geiler Song, endlich wieder da.
Gut. Ja. Gut. Es ist aus Down and Out in Beverly Hills.
Down and Out in Beverly Hills hat Miriam gerade recherchiert.
Und er ist deutsch, glaube ich, Zoff in Beverly Hills.
Once in a Lifetime, ja.
Im Zweifel, diese deutschen Titel dann auch immer, ne?
Geiler Film mit Bette Midler. Ja, geil.
Als geborene Kölnerin hast du ja Musik qua... weiß ich nicht, wahrscheinlich schon im Mutterleib, ne? Da wird gefeiert, da wird getanzt, in eurer Familie wird sowieso, glaube ich, ziemlich viel gefeiert und getanzt. Ist es dir schwer gefallen, deine Songauswahl auf 8 zu begrenzen?
Ehrlich gesagt, ja. Also man denkt ja auch immer so, ach, was erwartet man denn dann auch von uns, ne? Oder muss man als Kölnerin auch ein kölsches Lied dann machen und so, weil ich es eigentlich dann eher doof finde. Aber also wir werden von mir, glaube ich, heute auch ein kölsches, aber in einem anderen Zusammenhang, ja. Nicht unbedingt mit dem Karneval, ja. Sondern werden wir noch zu kommen. Mir ist das wirklich nicht so leicht gefallen, wenn ich da zu Hast du Töne gehe, wo ich ja mitmachen darf, dann darfst du einfach jeden Song, der dir einfach gefällt, hau raus, ne? Und das ist dann leichter, als wenn du eine Geschichte zu etwas hast, die man vielleicht auch gerne teilen will oder über die man dann nicht selber noch so stolpert.
Als wir eben diesen Social-Media-Teaser für Instagram gedreht haben, da habe ich dich nach deinen Musikgewohnheiten gefragt, also wie hörst du am liebsten? Und dann hast du gesagt, ja, wenn du läufst. Und dann habe ich, und was hörst du, wie kommst du auf die Songs? Und dann hast du sinngemäß gesagt, jetzt momentan wieder ein bisschen melancholischer. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das Wort benutzt hast. Also,
habe ich, glaube ich. Mhm.
Bist du denn dann jemand, der das dadurch noch verstärken möchte? Melancholie ist ja auch jetzt, es ist ein schönes Wort und für viele auch ein ganz schönes Gefühl. Es gibt aber auch Menschen, denen Melancholie Angst macht, weil sie schon so eine Molldecke über einen legen könnte. Ne? Und wenn man jetzt nicht sowieso gerade gut drauf ist und seelisch stabil ist, dann kann Melancholie auch bedeuten, dass man noch ein bisschen tiefer sinkt. Da könnte man jetzt musikalisch gegensteuern oder es noch verstärken. Was machst du?
Ich gehe gerne rein ins Gefühl. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wäre ich jetzt in einer anderen Situation und wäre nicht gut aufgestellt, dann würde ich natürlich auch jedem das Gegenteil raten. Dann geh lieber rein und geh auf ein geiles Konzert. Mhm. Genau die Musik sich nicht. Aber ich finde, wenn es einem einigermaßen gut geht, was es mir tut, dann kann ich da super gut reingehen. Und ich liebe das, in so Herzschmerzlieder reinzugehen. Und wenn die Blätter draußen fallen und dann kommt noch der Sturm und überhaupt, also das mache ich total gern. Ich gebe mir das dann so gern, die Stimmung. Weißt du,
ja,
also
ja.
Ich gehe total gern rein. Ich gehe auch gerne in eine Feierstimmung. So ist es nicht, aber ich höre auch gerne laut Musik im Auto. Ja, ich habe dir auch gerade eben schon, haben wir uns ja gegenseitig gesteckt, dass wir nicht so entspannte Autofahrer
sind. Wir sind hervorragende Autofahrerin, oh. Aber leider in dem Moment Cholerikerin. Wir haben aber auch festgestellt, dass es jedenfalls in einer Stadt wie Berlin, wir wissen nicht, wo Sie uns jetzt hören, weiß ich nicht, aber in einer Stadt wie Berlin ist es quasi unmöglich, die jeweils andere Verkehrsteilnehmergruppe nicht zu beschimpfen oder zu verachten.
Sehr schwierig auf jeden Fall.
Egal, was man gerade ist, als Fußgänger hasst man Fahrradfahrer und Autofahrer, als Fahrradfahrer hasst man die anderen beiden Gruppen.
Ich hasse alle. Und sie hassen mich auch. Sie hassen mich allein schon mit meinem Smart, mit dem Kölner Kennzeichen. Meinst du, da lässt mich irgendeine Sau rein? Nein. Und ich sage es mit Ansage. Ich sage es auch immer in Berlin. Ich sage, Leute, fahrt mit mir mit und es wird mich keiner reinlassen. Och, du übertreibst. Nein, ich übertreibe nicht. Ich werde Minimum in den ersten 10 Minuten schon 30 Mal angehobt. Ich schwör's bei Gott. Es ist wirklich so. Ich hasse die Berliner auf den Straßen. Und da bist du einfach als Kölnerin auch ein bisschen versaut. Das ist so, wie wenn du mit einem Kölner Taxifahrer fährst und dann plötzlich mit einem Berliner.
Mhm.
Ich will nicht alle jetzt übereinkommen. Ich habe auch schon sehr nette Berliner TaxifahrerInnen auch kennengelernt. Aber in Köln fällt mir das ein bisschen leichter.
Da kann man auch wirklich mal, um das zu untermauern, einen Selbstversuch machen. In dem Moment, wo ich als Berliner Autofahrerin Leute vorlasse, oder auch Fußgänger einfach passieren lasse, dann bevor die auf die Idee kommen, loszugehen oder so eine Dankesgeste zu machen, gucken sie sofort auf das Kennzeichen. Das ist das Erste. Könnt ihr alle sofort mal ausprobieren. Seid freundlich im Straßenverkehr und ihr werdet sehen, die Leute sind so irritiert, dass sie erstmal denken, genau. Der muss doch woanders herkommen, das kann doch kein Berliner sein.
Genau, weil sie wollen eigentlich gerade schon schimpfen und nehmen schon Luft und dann... Ich darf ja was machen. Ich darf jetzt über die Straße gehen. Musst du aufpassen, dass du nicht auch da noch einen Shitstorm kriegst. Vor lauter Wut.
Ach, früher war alles besser. So, wir gehen los. Wir gehen rein, wie ihr jungen Leute sagt, mit den Temptations. My Girl.
Oh, schön.
Ist das Lena?
Ja.
Okay.
Das ist Lena. Ach, mit der habe ich gerade auch noch telefoniert. Ja, das ist meine allerbeste Freundin seit der 4. Klasse. Wir haben uns beim Hockey kennengelernt. Also gar nicht in der Schule, sondern noch in der 4. Klasse während des Hockeytrainings und sind dann zusammen in die 5C gekommen. Und also seit wir 9 sind, leben wir dieses Leben zusammen. Zwar nicht räumlich, zwischendurch auch räumlich, aber ja, das ist meine...
Das ist wirklich schön. Kannst du dich an den ersten Moment eurer Begegnung erinnern?
Es ist so witzig, unsere erste Begegnung war sogar bei der Kommunion. Sie ist hinter mir auf dem Foto. Da kannten wir uns aber noch nicht. Guckt sie oder ich neidisch auf ihre Kerze, keine Ahnung. Das ist ein sehr lustiges Bild.
Kommunion muss man dazu sagen, das ist das katholische erste Glaubensbekenntnis, wenn man so will. Das ist auch jetzt nicht für jeden. Man hat dann so ein weißes Kleid an,
genau.
Ist so 8, 9 Jahre alt.
Ein Kranz im Haar, du hast Waffeleisenhaare. Jeder.
Hatte ich nicht, aber, nee, aber Gott, du natürlich.
Sei froh, natürlich. Ich hatte
und dann so eine riesengroße weiße Kerze.
Ja.
Die aber, glaube ich, gar nicht angezündet ist. Die hat auch so ein Kleidchen an die Kerze. Also es ist alles sehr sakral
katholisch.
Und katholisch, genau.
Mhm.
Und
Aber irgendwie als kleines Mädchen sowas Besonderes. Und da sind wir halt hintereinander auf dem Foto. Das heißt, das war unsere erste Begegnung, ohne dass wir es wussten. Schön. Eigentlich total schön. Aber wir haben uns dann erst auf dem Hockeyplatz kennengelernt.
Wir hören jetzt den Song zu euch und danach stelle ich dir aber noch mal eine Frage zu eurer Freundschaft.
Okay, alles klar.
Caroline Frehe, die Schauspielerin, ist heute hier zu Gast in der Hörbar. Lena, deine beste Freundin und schon so lange, seit der vierten Klasse, sagst du. Warum glaubst du, hat diese Freundschaft all diese Jahre überdauert und hat sich vielleicht sogar intensiviert? Weil Menschen sich ja verändern. Manchmal verliert man Freunde oder Freundinnen, ohne es zu wollen. Weil man sich auch selbst verändert.
Voll. Habe ich auch ganz viele, mit denen es gar kein Gräuel gibt, aber wo sich einfach die Lebenswege so unterschiedlich sind, dass man sich zwar freut, wenn man sich wieder sieht, aber dass das nicht überlebt, dass du jeden Tag telefonierst. Also Lena und ich telefonieren.
Naja, in der jeden Tag Klasse ist aber gab, wirklich viel. Ja. Wow, immer noch.
Immer, ja, ja. Also es gibt auch mal, wir haben uns heute zum Beispiel seit 4 Tagen nicht gesprochen. Wir haben uns beide nur so, wie lang? So geht das nicht. Und wir haben uns nur einmal guten Morgen, Friesfeld, so nennt sie mich. Und dann wieder aufgelegt, weil sie das Kind gerade zum Ohrenarzt gebracht hat, ich die Toni zur Kita. Also das versuchen wir schon. Und sie war wirklich in allen Lebenslagen mein Partner in Crime, muss ich sagen. Sie hat sehr viele Trennungen von mir durchgemacht, ich von ihr aber auch. Wir haben zusammen gelebt, immer so irgendwie chaotisch und dann wieder nicht und doch, und wir haben uns auch schon ganz viel gezofft, aber
ach, interessant.
Ja, wenn unglaublich.
Ihr das finde ich, wenn das nicht zu persönlich ist. Ich würde gerne ein bisschen mehr darüber erfahren, weil ich das Gefühl habe, dass Streit was sehr Natürliches ist und was sehr Gesundes auch. Wenn Dinge so schwelen, dann kann es passieren, dass die irgendwann so hochgehen und man kriegt es nicht mehr eingefangen. Deswegen glaube ich, vielleicht auch Streit zu lernen, um dann auch wieder zu lernen, aufeinander zuzugehen und zu sagen, okay,
Haken. Gute Streitkultur.
So, wie sieht so ein Streit oder wie könnte so ein Streit aussehen? Kannst ja jetzt was erfinden.
Na, nee, brauche ich nicht, aber ich bin jemand, der, also ich kann das ganz schlecht verbergen. Wenn ich sauer bin oder wenn mich irgendwas trifft, ich kann das gar nicht bei mir behalten. Mhm. Und ich glaube, das ist auch gut. Das kann meine Mutter zum Beispiel auch nicht. Unser Vater konnte das total. Der hat das dann geschluckt, bis das bei dem so richtig dann, also weißt du, so wie beleidigt oder so. Das kann ich gar
beleidigt,
nicht.
Beleidigt, das finde ich ganz schlimm.
Beleidigt ist doch da das Schlimmste, richtig sauer. Oder? Mhm. Wenn jemand beleidigt ist. Mhm. Weil das, also damit triffst du mich am härtesten. Mhm. So mit Ignoranz oder mit ich rede nicht mehr mit dir. Dann
verletzt
sag's mir,
es dich
was
dann
ist.
Oder bist du dann genervt oder bist du verletzt?
Verletzt.
Ah ja.
Es verletzt mich total. Kann ich überhaupt nicht mit umgehen, wenn jemand beleidigt ist. Weil es kann man ja sein, aber wenn du es sagst, wenn du es ansprichst oder mir sagst, was ist denn so Schlimmes passiert oder was habe ich denn verbrochen?
Dieses, ja, nichts.
Ne? Nichts. Nicht so schlimm, komm, lass mal in 2 Tagen. Nee, ich will nicht, dann kann ich ja jetzt 2 Tage nicht schlafen. Sag's mir bitte jetzt in your face und dann ist es wenigstens raus. Also damit kann ich viel besser klarkommen, wenn jemand mal kurz explodiert. Und im besten Fall kann man vielleicht auch nachher wieder zusammen drüber lachen. Ne? Das mag ich auch sehr gern.
Und dann gibt es ja noch diesen schönen Spruch, we agree to disagree. Also das heißt, manchmal kommt man einfach nicht zusammen inhaltlich, aber man kann sich darauf verständigen, dass man inhaltlich jetzt nicht zusammenkommt und dann geht man weiter.
Richtig.
Das andere Mysterium ist, warum es Menschen oft so schwer fällt, sich zu entschuldigen. Bist du jemand, der sich gut entschuldigen kann? Aber du denkst nach. Das heißt, manchmal fällt es dir schwer.
Ja, total. Aber ich stolper dann auch über etwas, weil, also wer es wirklich gar nicht gut kann, und sie weiß es auch, ist unsere Mutter. Ja, es ist kein Geheimnis. Für meine Schwester nicht, für sie auch nicht. Sie weiß es selber. Sie sagt es auch. Sie kann es überhaupt nicht. Sie macht es über eine andere Bande dann. ändert sie ihre Stimme oder wir machen irgendwas Cooles miteinander. Aber die Worte über die Lippen zu bringen, es ist so eigenartig.
Absolut.
Das heißt, von ihr haben wir das gar nicht in die Wiege gelegt.
Es ist nicht komisch, dass jemand, der es weiß, es trotzdem nicht kann. Also
ja.
Das eine ist ja, man weiß nicht, dass man nicht in der Lage ist dazu, dass man, keine Ahnung, wirklich kann ich mich hier entschuldigen, wusste ich nicht. Aber wenn man es weiß, dass man es nicht sagen kann, das finde ich so interessant.
Ja, finde ich auch. Auch wenn du jemanden darauf hinweist und sagst, hätte auch nur einfaches Entschuldigung gereicht, dann hätte ich wenigstens gewusst, du hast es.
Nee. Denn dieses Erklären, wenn man sich so streitet oder wenn man in so eine Situation kommt, das kenne ich auch aus Freundschaften. Und wenn der andere dann noch so seinen Standpunkt so nochmal und nochmal erklärt, statt zu sagen, okay, gut, alles klar, komm, wir lassen uns jetzt los. Ne? Sonst kann man sich nicht weiter bewegen. Also ihr habt es jedenfalls geschafft.
Weil man da auch irgendwann nicht weiterkommt. Oder wenn der andere dann Erwartungen hat, die der andere gar nicht erfüllen kann oder will, was ja auch nicht schlimm ist. Aber deswegen, ich arbeite immer dran, dass ich es dann vielleicht besser mache, in Anführungszeichen, dass ich Entschuldigung sagen kann, aber es fällt mir nicht leicht. Gar nicht.
Okay.
Ich bin dann auch eher, glaube ich, so ein Mensch, der es dann versucht mit einem Gag oder
mit Geld.
Mit Geld, ja, hat der Nette wahrscheinlich gesteckt.
Nein.
Wir regeln sehr viel mit Geld in unserer Familie. Immer schon.
Du warst scheiße, aber hier nimm diesen Umschlag.
Hier, 5 Euro, Sabine. Was soll das?
Jetzt kommt ein Song. Da reichte es gestern, dass ich den Titel gelesen habe, als ich dachte, na, was hat sie denn mitgebracht, dass ich ihn nicht mehr aus dem Kopf gekriegt habe, was ich, ja.
Sorry.
Ja, nein.
Hey, tut mir leid, Betty. Ich habe es geschafft. Ganz ernst. Ohne Geld, ja.
Ohne Geld schlafe ich heute Nacht nicht.
Ja. Oh, haben wir den als zweiten?
Ja. Also ich habe keinen Bezug zu diesem Song, aber er hat einen Bezug zu mir offenbar, weil er geht mir dann nicht aus dem Kopf. Münchner Freiheit, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Welche Geschichte steckt dahinter?
Findest du ihn denn gut? Magst du ihn oder ist das jetzt so ein Ohrwurm, wo man sich drüber abnervt?
Ich bin eine Gegnerin des Wortes übergriffig. Ich finde es ganz furchtbar, es wird inflationär genutzt. Aber wenn ich es einmal benutzen möchte, dann im Kontext mit Ohrwürmern. Ich finde es so übergriffig, dass die in meinen Kopf gehen und manchmal sehr über Tage übergriffig.
Ja, das
nicht
ist wirklich,
raus.
Dann denkt man, wird verrückt.
Und dann denkt man, man wird verrückt. Hättest du es nicht vorher schon gesagt, hätte ich es einfach wiederholt. Und deswegen kann ich zu dem Song selbst nichts sagen. Ich habe dazu nichts erlebt und ich bin gespannt auf deine Geschichte.
Okay.
Die jetzt kommt.
Ja, ich bin da tatsächlich, ich glaube, ich habe nur nicht das erste Mal geknutscht bei dem Song, sondern bin auch mit meinem ersten Freund zusammengekommen. Und das war auf der Pfarrerparty vom Dorf. Also auch wir in Köln haben ja Dörfer. Und
wie alt warst du?
Oh Gott, 14?
Ja, das ist okay.
14
ja.
So? Habe ich mit 14 das überhaupt das erste Mal geknutscht? Müssen wir früher gewesen sein, ne?
Nein.
Nee, jetzt hören ja auch noch viele Leute zu.
Ja.
Genau, also wir haben da das erste Mal geknutscht und es war natürlich ganz aufregend. Und er hat sich diesen Song gewünscht.
Von wem?
Vom DJ.
Ach, vom DJ, natürlich.
Ja, genau. Und kam dann zu mir und hat mit mir getanzt. Und dann ist dieses Lied, hat sich natürlich bei mir eingebrannt, weil ich war wahnsinnig verliebt damals. Leider in den Falschen. Jetzt hier noch die Abrechnung. Oh Gott. Aber damals hat sich das alles richtig angefühlt und toll und das war, hat er sich ganz lang aufgebaut zwischen uns. Und dann war es quasi so für mich jetzt die
Entladung.
Die Entladung und er hat sich diesen Song gewünscht und ich wusste, das ist jetzt, das bin jetzt nur
das
ich
ist,
und er.
Ist der Beginn von etwa einer ganz großen Geschichte. Erstmal. Ja. Erstmal für immer.
Ganz groß war sie, genau.
Ja gesagt, ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt geht, aber gut, es gibt, Mariam, korrigier mich gerne, es gibt ja die Möglichkeit, dieses Gespräch als Podcast mit Musik und ohne Musik zu hören. Ist das richtig? Ruf doch mal aus dem Hintergrund rein.
Podcast wird immer die Musik ganz kurz angespielt.
Ganz kurz angespielt. Okay, gut. Und die Songs ganz hören, dann muss man es im Radio hören.
Nee, als Stream kannst du es dir auch anhören.
Als nicht, Livestream.
Aber nicht downloaden. Nee,
verstehe. Auf der Radio 1 Seite. Ach, gucke mal. Aha, okay. Siehst du, wenn Sie also die Musik, wenn ihr die Musik dazu hören wollt, dann müsst ihr die Sendung als Stream hören. Muss nicht live sein, habe ich gerade erfahren. Und ansonsten im Podcast wird die Musik immer kurz eingefadet, ausgefadet. So. Die Schauspielerin Caroline Frier sitzt mir gegenüber, eine Altbekannte, die ich aber heute erst kennenlerne, 1983 in Köln zur Welt gekommen.
Schade, ich dachte, du sagst jetzt 19 Jahre alt.
Würdest du noch mal 19 sein?
Nee, auf keinen Fall. Da müsste ich ja da wieder hin. Nee, 19 auf keinen Fall.
Sondern?
Boah, 30 noch mal vielleicht.
Wie alt bist du jetzt, 42?
Ich bin 42, ja. Da würde ich vielleicht noch mal hin. Aber nicht jünger und, nee, genau. Oder jetzt hier, jetzt bleiben, fände ich auch gut.
Weißt du doch gar nicht.
Ja, weiß man nicht. Aber 19 auf keinen Fall, Gottes Willen.
Nee. Was war so schlimm an der 19?
Oh Gott, ja, also 19 war natürlich auch toll, weil da war, glaube ich, Abi, ne? Also Reisen, aber 19 war schlimm, weil da ist, als ich 20 war, ist mein Vater gestorben. Deswegen, guck mal, kommt das so schnell raus mit, oh Gott, niemals 19, habe ich gerade gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, du warst 20, ne?
Ich war 20, genau. Also ich war 19, als er krank wurde und 20, als er verstorben ist. Mhm. Also da will ich auf gar keinen Fall nochmal hin. Schönen Dank, nee.
Nee, gut. Also das heißt, wir springen erstmal auf die 83, an die du dich nicht erinnern wirst. Du bist im Januar zur Welt gekommen, deine Schwester, deine Ältere ist, wann ist Sabine? Wann hat die Geburtstag? Nicht auch noch im Januar?
Nein, die ist eine Waage. Die hat am 29. September.
Alles klar. Das ist die älteste Schwester von euch. Ihr seid 3. Ja, aber sie ist nicht ist minder sie? Charmant und charismatisch. Ihr seid schon irgendwie ein gutes Trio. Annette ist die mittlere, die natürlich immer versucht, ne? Also die ist das Würstchen im Hotdog sozusagen. Das ist die, die versucht, die Aufmerksamkeit zu
können.
Das ist Sandwich-Kind, oder? Das
Sandwich-Kind, ja klar. Ja. Die war auch total sauer, als ich geboren worden bin, weil Annette hat eine Woche später, hat sie dir das vielleicht auch gestellt?
Nee, aber ich habe das in irgendeinem Interview gelesen. Mhm. Das war kein guter Move von euren Eltern. Was haben sie gemacht?
Die ganzen Leute haben quasi das Baby dann gezeigt. Also Annette wurde 9, eine Woche nach meiner Geburt. Und alle Leute kamen und haben Geschenke fürs Baby mitgebracht. Also es war quasi eine Babyparty für mich, wofür ich ja jetzt nun nichts konnte. Aber sie hat mich hart abgehatet. Also sie war gar nicht begeistert von mir. Weil es war witzig, weil Sabine hat immer, also während der Schwangerschaft meiner Mutter gesagt, bah, wie kannst du noch in dem Alter, ist ja widerlich.
Wie alt war sie?
Meine Mutter war 37, als sie mich bekommen hat.
Also wie sich die Zeiten 36. ändern, ne? Damals war man eine späte Mutter, ja, heute ist das irgendwie State of the Art.
Ja, ganz genau. Und für sie war das dann mit 11 total eklig, dass Mama und Papa überhaupt noch, also ich Hallo sagen, ja. Und Annette hat sich immer gefreut und mit meiner Geburt hat sich's komplett geändert. Sabine ist in die Mutterrolle gegangen und Annette hat mich erst mal so, was will sie hier? Wurde dann auch irgendwann nett, aber am Anfang war es, glaube ich, nicht. Lieber auf den ersten Blick.
Deine Mutter Mechthild durfte ich auch schon kennenlernen. Mackie wird sie genannt. Einer Freundin verdient sie, glaube ich, diesen Namen, weil sie Mechthild heißt und das irgendwie so ein bisschen.
Was aber auch interessant, weil diese Freundin hat damals angerufen, nach dem Tod meines Vaters, wo sich so viele alte Freunde nochmal gemeldet haben, aus ihrer Schulzeit. Und ich weiß nicht mehr, wer von uns am Telefon war. Jedenfalls war eine Frau dran, die mit meiner Mutter in die Schule gegangen ist und hat gesagt, ja hallo, hier ist die blablabla, Ingrid oder so, ist die Mackie da? Und ich so, wer ist denn Mackie? Und dann, ja, die Mackie Messer. Und es war halt krass, weil das war irgendwie schön zu dem Zeitpunkt, weil Mama war natürlich immer Mama und als unser Vater nicht mehr war, kam plötzlich Mackie ins Leben. Diese Mackie von früher, diese 17-, 16-jährige Mackie. Und das war für uns wie so den Neuanfang, den wir eh machen mussten.
Interessant. Ja. Man könnte ja auch sagen, wenn der Vater jetzt geht, dann hält man an der Mutter, auch an diesem Gefüge, das, was man noch hat, fest. Aber ihr sagt ja alle, ich habe noch niemanden von euch jemals Mama oder Mutti sagen hört. Also ihr sagt alle immer die Mackie.
Die Mackie, genau. Also Mama auch schon mal manchmal oder die Mima, weil sie will nicht Oma genannt werden. Das muss Mima sein. Mhm. Mima Mäcki ist es dann auch mal gerne. Aber das war irgendwie cool, weil sie hat damit dann so ein neues, war für uns wie so ein neuer, ja, wir haben ein neues Reset, Kapitel aufgemacht.
So ein bisschen. Mhm. Mhm. Deine Mutter war ursprünglich, hat als Lehrerin gearbeitet. Hat sie das auch noch zwischen den, also wahrscheinlich nicht mehr, als sie drei Mädchen hatte, oder hat sie zwischendurch immer noch gearbeitet als Lehrerin?
Immer.
Ach.
Ja, also seit ich auf der Welt bin sowieso. Bei Sabine war es, glaube ich, so, dass, also meine Eltern waren da sehr modern für die Zeit. Mein Vater hat noch studiert, meine Mutter war schon als Lehrerin tätig und mein Vater war zu Hause.
Er hat Jura studiert, er war Anwalt, ne?
Ja, genau. Und er hat quasi neben seinem Studium die Kinder gemacht. Also weißt du, wo heute Leute sagen würden, was? Und der Mann? Und wie kriegt ihr das denn hin? Und mit Studium und so, die haben das irgendwie so hinbekommen. Und sind auch nicht davor zurückgeschreckt, dann nicht noch eins zu kriegen. Ich meine, Annette kam ja 2 Jahre nach Sabine. Hätten ja auch sagen können, jetzt warten wir erstmal. Und also eigentlich ein sehr modernes Modell.
Das zeigt aber auch, wenn dir das gut und selbstverständlich vorgelebt wird, fällt es viel, viel leichter, es auch nachzuleben. Weil auch Annette, ne, die viel unterwegs ist und viel arbeitet, ihr Mann Joe, da ist jetzt, glaube ich, auch nicht zu viel Privates verraten, die teilen sich das sehr, sehr gut auf, ohne dass es irgendwie komisch ist, sondern das hat einen sehr guten Flow und das wirkt alles sehr selbstbewusst und gut eingespielt. Bei euch wird es wahrscheinlich ähnlich sein, weil du bist auch viel unterwegs und dein Mann, kann ich mir vorstellen. Ich meine sogar irgendwo gelesen zu haben, dass in der Familie Frier die Männer sowieso die besseren Köche sind. Ist das bei euch
das
auch so?
Ist wirklich so. Ja. Ja, es ist total krass. Also bei uns können die Männer besser kochen als die Frauen oder beziehungsweise es ist sogar deren Leidenschaft und bei uns gar nicht, bei uns Frauen. Also meine Mutter hat zwar auch immer gekocht und kocht auch sehr gut, aber auch nie gebacken oder so. Also das wird in unserer Familie ganz, ganz, ganz klein geschrieben oder sagen wir mal gar nicht. Die Männer sind die richtig guten Köche und das ist halt auch geil, wenn die zusammenkommen. Weil die dann miteinander zaubern. Ne? Zauber. Und es sind sogar welche, die machen auch die Küche sauber. Ein guter Koch verlässt die Küche sauber.
Absolut.
Und nicht dreckig. Und das heißt, bleiben wir auch noch verschont. Da sind wir ganz happy drüber. Das war aber kein Ausschlusskriterium. Also das hat sich so ergeben. Und ich muss eine Sache sagen. Weißt du, Janette hat ja mal gesagt, hilft ihr Mann ihnen bei ihren Kindern. Und sie hat gesagt, ich helfe meinem Mann mit den Kindern. Und das hat ja zu einem riesen Thema geführt. Das wurde jetzt nochmal 20 Jahre oder 15 Jahre später rausgeholt, das Zitat. Und ich finde das so witzig, dass man da immer noch drüber spricht oder dass
total,
das Leute
absolut.
Überhaupt...
Ja, aber das ist ja, es gibt ja auch momentan extrem viele Gegenströmungen, ne? Die Tradwives und so weiter.
Ja.
Und es gibt auch ganz unterschiedliche Begründungen, warum das so sein könnte. Also entweder ist es von den Männern impliziert worden, weil sie es natürlich dann besser haben, wenn eine Frau zu Hause ist, den ganzen Tag nur kocht und sie dann abends krault. Es gibt aber auch eine Bewegung, die sagt... Das resultiert aus der Überforderung der Frauen, weil Frauen auch immer gesagt wurde, ihr könnt alles sein und ihr könnt alles haben. Und das ist auch theoretisch super.
Mhm.
Auch in der Praxis ist das toll. Das Problem ist, dass viele Strukturen dafür fehlen. Und das führt dazu, dass sich Frauen natürlich selbst überfordert fühlen oder auch nach wie vor oft in die Rolle kommen, überfordert zu sein, weil sie die Care-Arbeit leisten und so weiter.
Richtig.
Zu großen Teilen. Es gibt einige Ausnahmen, aber zu großen Teilen ist es ja einfach noch so. Und dass Frauen in der Vorstellung, dass sie einfach aufwachen, dem Mann Brot schmieren, dann Marmelade einkochen und sich die Haare kämmen und abends nochmal ein Ragout machen, denken sie, oh, es muss toll
Pilates.
Sein. Ja. Ja, also insofern.
Ja, das ist total krass.
Mhm.
Weiß auch nicht, wie es manche machen. Ich bin schon so oft überfordert, dass ich dann denke, Gott, wie würde man es machen, wenn man jetzt alleine wäre?
Ja, und dann mehrere Kinder. Ne? Also,
und dann mehrere,
ja.
Genau. Mhm. Also es ist für mich manchmal, und ich kann mir das dann nicht vorstellen, es geht alles, natürlich. Immer wenn dir Scheiße passiert, kannst du ja immer noch sagen, es geht ja noch beschissener. Es gibt ja immer noch eine schlimmere Version von etwas. Also du musst dir immer nur eine Version, eine andere machen und dann relativiert sich das Ganze dann auch vielleicht schon wieder, ne?
Das ist Ihre öffentlich-rechtliche Lektion in Demut. Gar nicht verkehrt. Ist ja so. Michael Jackson hast du mitgebracht. Remember the Time. Warum?
Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Was habe ich dazu geschrieben? Weil ich einfach
steht,
Jacko-Fan
bin. Bestes Video steht hier.
Ach ja, das war so revolutionierend damals. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, aber das war... als so meine Zeit losging, so MTV und sowas zu gucken, also wo man das plötzlich in war, so Viva, Videos gucken nach der Schule. Du gehst nach Hause und guckst diese Musiksendung mit Musikvideos. Mhm. Und da hat er halt damals natürlich total revolutioniert. Und ich weiß noch, dieses Remember the Time, das war so ein 5-Minuten-Intro und ich fand das so geil. Also, ja, nicht auch wieder getanzt hat, wie geil die Frau da drin aussah, diese Tänzer. Also, das gucke ich mir bis heute noch total gerne an. Habe ich auch schon meiner Tochter mal gezeigt, gesagt, guck mal hier.
Wie alt ist die jetzt?
Die Toni ist 3,5.
3,5.
Also, die wird im Januar, wird die 4.
Mhm. Okay. Ja. Also, Toni, watch out. Remember the time, Michael Jackson. Hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Sie können dieses Gespräch und viele andere zum Beispiel mit Nicolette Krebitz, Alexandra Maria Lara, Uli Zelle, Konstantin Schreiber, Armin Müller-Stahl, Martin Wuttke, Bastian Pastewka, Anke Engelke, Senta Berger und vielen anderen auch als Podcast noch nachhören, jederzeit, so oft Sie wollen. Und um keins dieser Gespräche zu verpassen, abonnieren Sie die Hörbar doch. Und wenn sie Ihnen gefällt, können Sie sie natürlich auch positiv bewerten. Sowas ist immer gut. Spitze, wichtig. Spitze ist auch Spitze, so ein... Sag ich nie, ich sag nie Spitze.
Aber ich finde es ein geiles Wort. Spitzenmäßig.
Sagst du chillen?
Nee.
Auch nicht, ne?
Nee. Du?
Nee.
Lass mal chillen.
Nee. Lass mal chillen. Nee, sag ich nicht.
Nee. Nee. Wie so vieles aus diesen... Chillax.
Aber gibt es irgendwas... Was Neues, was du gut findest? Das Crazy?
Das Crazy, wie finden wir das denn?
Niemals.
Ja, aber was ist denn mit dem Ist? Das ist einfach Das Crazy?
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch das jemals gesagt hat. Und mir tut Susanne Daubner einfach immer leid, dass ich das vorlesen muss. So, Caro Frier ist heute hier zu Gast. Sie ist Schauspielerin. Und die kleine oder die jüngste von drei Schwestern, Das wird sicherlich Einfluss auf deine Entwicklung genommen haben, wenn die zwei, die ja auch keine Kinder von Traurigkeit sind, früher feiern gegangen sind, tanzen gegangen sind. Bist du mit?
Oh Gott. Ja, also es gab zwei Varianten. Also ich fand es ganz schlimm, was zu verpassen. Und wenn, wir hatten immer so eine Bar unten bei uns im Haus, also in unserem Elternhaus.
Oh.
Ja, voll geil, die haben wir auch immer noch. Ist wirklich geil, so eine alte Bar mit Flipper.
Nein.
Ja, super, super geil. Die ist jetzt ein bisschen kleiner geworden, aber früher war das wirklich einfach nur so ein Raum und mit Holztisch und
da. Buntes Licht.
Genau, da wo du auch gedacht hast, wir rauchen hier und das kriegt auf gar keinen Fall einer mit, ja. Das ist so geheim. Also wir machen die Tür zu. Und die hören auch nicht, was wir für eine Musik hören. Also es war dieser geheime Raum, den ich geheim war. Und da durfte ich natürlich mich dann, wenn meine Schwester eine Party gemacht haben, durfte ich mich dann reinsneaken und ich habe dann vorher immer auswendig gelernt, wie die coolen Discos und Bars heißen, wo die alle hingehen.
Wie hießen die denn zum
Beispiel?
Damals
zum Beispiel die Halle in Köln. Es war das Climax, das war das, wo man vorgeglüht hat, das Zapf, sowas, ja. Also das gibt's alles gar nicht mehr. Die werden sich jetzt die freuen, die es noch kennen. Aber
Zapf.
Das Zapf.
Ja, Zapf. Mhm.
In der Kölner Südstadt. Mhm. Da hat man dann vorgeglüht. Mhm. Ne? Mhm. Und dann ist man in die Halle oder ins Ubia-Ding. Und dann habe ich das, also mir diese ganzen Names gedroppt und bin dann auf diese Party und habe gesagt, na, gehen wir nachher noch in die Halle. Und habe halt auch gar nicht gerafft, dass alle sich natürlich prächtig über mich amüsiert haben, sondern ich habe gedacht, boah, ich bin richtig cool. Weißt du? So richtig cool halt.
Ja.
Und so habe ich es geschafft, irgendwie mich immer, weil es dann natürlich amüsant war. Also ich habe auch schon als Zwerg immer auf den Tischen getanzt, weil ich dann wusste, ich darf länger aufbleiben. Und manchmal haben sie mich dann auch auf eine Party wirklich so im Sommerurlaub manchmal mit reinge... wie nennt man das denn?
Geschmuggelt.
Geschmuggelt, ja. Danke. Genau.
Ja. Das ist ja auch toll, wenn du als jüngstes Mädchen dann ist dir der Weg einfach geebnet. Ne? Also du möglicherweise verdrehen deine Schwestern die Augen, weil sie dich auch mitnehmen müssen oder das Gefühl haben, dann auch an so einem Abend auf dich aufpassen zu wollen. Mhm. Aber es ist ja dann auch ganz schwer, die jüngeren Geschwister davon abzuhalten, das nachzuleben. Ne? Die werden dann auch, du bist wahrscheinlich auch ein bisschen schneller, ich will jetzt nicht sagen erwachsen geworden, aber man guckt sich das ab, man eignet sich das an und dann überspringt man vielleicht auch 2-3 Jahre so ein bisschen in manchen Themen. Keine Ahnung.
Glaube ich auch. Mhm. Ich glaube auch sowieso, meine Schwestern sind bis heute noch, echauffieren sie sich darüber, dass ich viel mehr durfte als die. Ne?
Kann ich verstehen.
Als Nesthäkchen, da guckt keiner mehr so genau hin. Mhm. Also da ist nicht mehr so, wie Sabine hatte so strenge Regeln bei meinen Eltern, auch mit ihrem ersten Freund. Ja, da war nichts mit Übernachten oder ihr dürft euch nur tagsüber treffen, wo man ja Gott sei Dank nichts Verbotenes machen kann. Aber das wurde, also tagsüber, ja, abends, no. Mhm. Und bei mir wurde das gar nicht mehr so hinterfragt, ne? Also, dass ich dann auf Partys gehe und ich durfte einfach viel mehr mit 16 als meine Schwestern zum Beispiel.
Wann flog Annette beruflich so ab? Wann wurde die so extrem erfolgreich?
Also, das war so, glaube ich, auch um 2000 rum und das war, ja, oder schon früher, 98. Also auch, wo ich so 16, 17
war. Ich gucke nämlich gerade, also du hast deine 3-jährige Theaterausbildung in Köln gemacht. Das war 2008, war die vorbei. Das heißt, 2005 hast du damit begonnen. Und wahrscheinlich dann so 2003 Abi, 2002, kommt das hin?
Genau, also das war das Ding, genau. 2002 Abi und dann war ich im Ausland und dann ist das ja mit unserem Vater passiert. Und das war quasi mein Off-Jahr, würde ich es nennen. Also ich hatte damals schon die Rollen vorbereitet, aber der Tod meines Vaters hat mich so umgehauen damals, dass ich gar nicht konnte. Also ich habe quasi ein Jahr war ich nicht so richtig da. Da war ich viel mit mir und bin zwar so ein bisschen jobben gegangen, damit ich Geld verdiene, aber ich wollte schon ausziehen zu dem Zeitpunkt. Ich hatte eine Wohnung und dann bin ich aber bei meiner Mama geblieben, weil ich die nicht alleine lassen wollte. Wir haben Rollen auf einmal getauscht. Ich war diejenige, die zu Hause geblieben ist. Sie war diejenige, die ausgegangen ist. Ich habe sie angerufen. Wann gedenkst du denn nach Hause zu kommen? Also jetzt im Nachhinein ist es sehr lustig, weil wir haben einfach Rollen vertauscht. Aber in dem Moment habe ich gedacht, einer von uns, weil meine Schwester war ja gerade frisch verheiratet. Ich war aber auch noch Single. Ich muss hier irgendwie den Papa machen zu Hause. Ich muss diese Säule hier aufrechterhalten. Also das hat mir quasi mein Werdegang so um ein Jahr beraubt. Was nicht schlimm ist, aber ich habe alles ein Jahr
verändert.
Später.
Ja. Vielleicht verändert, ja. Genau. Wo warst du denn im Ausland eigentlich?
Ich war in Spanien, in Granada. Und das war natürlich auch total super, weil du denkst, freier geht's ja nicht.
Hast du da gejobbt oder hast du einfach gefeiert? Was hast du da gemacht? Warum bist du da hingegangen?
Ich bin da gelandet, weil wir einen befreundeten Wirt hatten aus Spanien, in das Los Flamencos hieß das damals in Köln. Und der Besitzer, der lebte, sein Hauptsitz war in Granada. Und er war wiederum der beste Freund meines Patenonkels und hat gesagt, komm, bring das Mädchen nach Granada, da habe ich Connections hin, da kann ich dir eine Wohnung geben. Und das war natürlich super, super cool, ne? Weil, also es war mal der Plan, auch dort dann jobben zu gehen.
Ja.
Nicht ganz am Anfang. Das Blöde war nur wirklich, ich glaube, ich war 4 Wochen da und dann kam die Schreckensnachricht.
Ja, genau. Aber das kam aber jetzt, kam erst die Nachricht, dass er krank ist.
Ja.
Ja, okay.
Genau, genau. Mhm. Aber es war da schon relativ klar, dass das sehr ernst ist und dass das nicht irgendein Schnupfen ist. Und deswegen habe ich auch meine ganze Spanienreise wurde dann dementsprechend von 3 Monaten dann auf, glaube ich, ja, ich bin nach 1,5 Monaten dann wieder nach Hause, ne? Ja.
Wie lange hat sich das hingezogen, die Krankheit deines Vaters, wenn leider das nicht so persönlich ist?
Alles gut. Okay. Wir können darüber reden, dass leider sehr kurz, 8 Monate war nur, von Diagnose bis zum Tod.
Das 8 Monate ist, findest du kurz, ja.
Ja, für mich, oder vielleicht, weißt du, da denkt man jetzt vielleicht, da kann man doch noch so viel, oder?
Ich will das nicht, ich finde das interessant, weil ich habe jetzt gedacht, es ist ja auch relativ. Natürlich, man möchte noch so viel besprechen, erleben, fragen, sagen.
Du bist dann nur so in einem anderen Alter, ne? Du bist dann, mit 19 bist du ganz woanders. Da ist halt, wie gesagt, du bist gerade froh, dass du überhaupt das Abi geschafft hast, mit Ach und Krach. Mhm. Ne? Ich war überhaupt alles nur keine Musterschülerin. Ich wollte immer raus. Ich war immer das schwarze Schaf in der Familie. Ich hatte verschiedene Freunde. Ich war nie, meine Schwestern waren viel braver als ich. Ja, ich war immer mehr wilder, sagen wir mal so. Und ich war da so auf einem anderen Trip und dass ich das damals gar nicht verstehen konnte. Ich war auch noch nie so mit Tod konfrontiert. Also es war immer klar, damals Opa und Oma sterben irgendwann, aber nicht die eigenen Eltern. Nicht bevor du nicht selber irgendwann mal ein Haus bezogen hast oder so. Ich konnte das gar nicht zulassen am Anfang. Ich konnte das nicht erlauben, dass mein Vater stirbt. Das war nicht okay. Da war ich sauer. Ja, der war schon eine große, große Säule bei uns. Also es wird natürlich besser. Es wird besser, man lernt damit zu leben. Aber Annette hat zum Beispiel auch einen guten Weg, die redet laut mit ihm. Ne? Die weiß dann, was er antworten würde. Oder mir fällt das dann schwer, weil ich fange dann sofort an zu heulen. Weil ich, aber es gibt natürlich viele Sachen, die man so gerne teilen wollen würde.
Ja.
Und besprechen würde. Oder wenn es nur einmal kurz der Anruf wäre, ich muss dir kurz mal erzählen, was sagst du denn dazu? Ja. Ne? Ja.
Danke. Wir spielen Musik.
Ja.
Kenny Loggins. Wahrscheinlich jetzt eine komplett andere Stimmung. Footloose. Warum hast du dieses Lied mitgebracht?
Ja, also der verbindet mich total mit meinen Schwestern. Das ist unser absoluter Lieblingspartysong. Ist ja aus dem Film Footloose, wer ihn noch kennt, mit Kevin Bacon. Ich habe ja auch durch meine Schwestern so sehr in den 80ern auch die Musik schon mitbekommen, weil sie natürlich da schon was älter waren als ich. Genau. Das heißt, ich habe die 80s, auch die Filme voll, bin damit reingegangen. Und das Lied ist halt für uns, egal wo oder wann, wenn das kommt, kann uns nichts mehr halten. Wir müssen das Tanzbein schwingen.
Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Zu Gast ist heute die Schauspielerin Caroline Frier. Biografisch sind wir gerade an dem Punkt, an dem du eigentlich so deine nähere Zukunft nach dem Abi geplant hast. Dein Vater wird krank, dein Vater stirbt leider und es verschiebt sich bei dir so einiges. Nichtsdestotrotz entscheidest du dich, Schauspielerin zu werden, also dieses Studium zu machen oder beziehungsweise diese Ausbildung, diese Theaterausbildung, obwohl deine Schwester so irre erfolgreich war. Deswegen frage ich, in welchem zeitlichen Kontext steht das? Ihr habt denselben Nachnamen, ihr seid vom Wesen her gar nicht so unähnlich. Das ist schon ziemlich mutig, dann zu sagen, okay, ist mir ganz egal, ich kriege es irgendwie hin. Hast du damit gerechnet, dass du erstmal in so Vergleichssituationen kommen würdest? Oder wie hast du es überhaupt, oder hast du dir über all diese ganzen Sachen, die passieren könnten, gar keine Gedanken gemacht?
Das Letztere, ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht. Und bin dann aber halt voll da rein. Ne? Also es war ab dem Moment, wo ich auf der Schauspielschule war, dann auch noch dieselbe wie Annette, was aber Zufall war, ging das sofort los. Ach, du willst in die Fußstapfen deiner Schwester treten. Ach, wirst du denn dann, wenn Annette jetzt bei der Wochenshow raus ist, wirst du dann das nächste Mal...
Du hast also das erste Casting da, glaube ich, gemacht. Ne?
Ja.
Ey, was ist das? Das ist Horror. Ja total verrückt. Das ist
ganz
ja
ganz schrecklich. Das war ganz schlimm. Also wirklich, das ist so Lehrgeld. Weil du bist auf der einen Seite, freust du dich. Und da war ich aber auch noch, oder war gerade frisch fertig, ich weiß es nicht. Also man muss dazu sagen, Annette war ja immer eine Inspiration für mich und nie eine, ich bin neidisch. Oder dafür verstehen wir uns leider zu gut. Das ist das Ding.
Ist doch also, aber gut, das kann man sich ja nicht aussuchen.
Total. Und deswegen wusste ich immer, dass, siehst du, also weil, guck mal, das war bei uns auch einfacher. Die Annette hat damals gesagt, sie will Schauspielerin werden und dann, dann wirst du niemals Geld verdienen und musst erstmal was Vernünftiges lernen. Und sie hat uns ja eines Besseren belehrt, dass man auch mit dem Job Geld verdienen kann und seine Miete finanzieren kann. Und Aber das hat natürlich hart genervt am Anfang, weil ich es dann gerafft habe. Ach so, ja, natürlich. Und der Vergleich ist ja da. Es ist dann Fluch und Segen zugleich. Mhm. Du wirst also zu so einem Wochenshow-Casting eingeladen, weil du so heißt, wie du heißt. Aber du bist natürlich unter einer ganz anderen Lupe. Und der Regisseur, der meinte, ist gar nicht böse damals. Weißt du, ich habe am Abend vorher die Texte bekommen und habe schon so die ganze Zeit gehadert. Ich sagte, was soll ich denn da? Mhm. Also ich kann es ja eh nicht genauso machen wie sie. Es war ja schon hart für Annette, nach Anke irgendwo reinzugehen.
Anke Engelke,
Entschuldigung, genau. Und da habe ich schon so ein komisches Gefühl gehabt. Und du willst dir das ja dann nicht eingestehen. Du willst ja dann nicht schwänzen. Also es war ein Riesenlehrgeld. Aber dieser Regisseur, wie gesagt, der es gar nicht so gemeint hat, zu mir gesagt hat, ach, das hat die Anke schon gespielt und die Annette und den Sketch, was haben wir gelacht, weißt du noch? Ne, und zum Kameramann.
Und jetzt du.
Hopp. Genau. Und ich immer nur gucke zwischen den beiden hin und her und noch fünf andere Leute, die jetzt... Und ich habe nur gedacht, weißt du, ich war wie, wenn das ausgeht, wenn das Licht aus...
Euer Flipper würde sagen, tilt.
Ja, ganz genau. Ich war nur so, ich will raus. Und dann machst du das auch und dann kommt mal irgendwo ein Lacher und denkst dir so, ich wollte nur raus, ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich fand das so schrecklich, weil die ganze Zeit nur in meinem Kopf war, Anke hat das gespielt, Annette hat das gespielt, am Ende noch Martina Hill. Jetzt stell dir das mal vor und jetzt kommst du
und
hier.
Und Bette Midler.
So, genau, sowieso. Ist das eigentlich Steven Spielberg? Und dann wollte ich nur raus und dann habe ich irgendwie auch eine nette Absage bekommen. Ich habe gesagt, bitte, kann ich erst anrufen? Ich will es auch gar nicht. Ich möchte es gar nicht machen. Ich möchte auch nicht zu Switch Reloaded. Ich möchte nicht die Schillerstraße 2.0 machen. Ich möchte mein eigenes Ding machen, egal in welche Richtung es geht. Und dann vielleicht irgendwann mal. Aber alles, was jetzt ein Remake ist von dem, was schon mal... Bitte nicht. Also das war dann irgendwie damit auch sehr klar. Aber das war dann auch gut, weil ich dann schon mal wusste, das will ich nicht.
Mhm.
Also ich habe Comedy nie ausgeschlossen, weil ich wusste, da liegt...
Du hast ja viel Comedy gemacht. Also du hast dann deine Chancen bestmöglich genutzt, würde ich jetzt mal sagen. Und bist auch konstant dabei geblieben. Ne? Das waren dann Telenovelas, das waren Soaps, die sehr erfolgreich waren. Mhm. Und man kann das... deswegen ist es irgendwie, ist es einerseits schön, dass Annette immer auch inhaltlich wieder reinkommt, auch jetzt bei uns hier so als unsichtbarer Maßstab. Aber würde es sie nicht geben, was wir beide sehr bedauern würden, aber ja, da könnte man deine Erfolgsgeschichte oder deinen Werdegang auch sehr gut ohne diese Maßstäbe von außen erklären, dass du nämlich wirklich, ich will auch gar nicht sagen, dass das so ein Lehrgeld war, sondern ich kann mir vorstellen, dass man durch Jobs in Soaps und Telenovelas, das hat sich ja auch nochmal ein bisschen verschoben in der Wahrnehmung, das ist im Ansehen auch gestiegen, will ich damit sagen. In Amerika war es früher auch schon so, in Deutschland hat sich das jetzt verändert. Du musst auf dem Punkt sein, du musst diszipliniert sein, du kriegst abends deine Texte für den nächsten Morgen und zwar gar nicht wenig und so. Mhm. Das ist wahrscheinlich eine sehr gute Schule gewesen für dich.
Eine super Schule. Ich würde auch jedem, also ich bereue nicht einen Tag, den ich in der Soap verbracht habe. Das sage ich ganz klar. Ich habe auch gesagt, ich möchte da nicht irgendwann Joe Gerner sein.
Wer ist das?
Ah, okay. Der ist jetzt, glaube ich, schon von der ersten Folge an bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten dabei.
Ah.
Und alle Leute lieben den. Der macht das super. Der lebt das aber sein Leben lang. Und ich hatte, da hatte ich, glaube ich, Schiss vor, ich möchte nicht, Gott, weiß man gar nicht, ob man jetzt irgendwem auf die Füße tritt, aber mutig sein zu gehen. Also dann auch zu sagen, also du musst dich vor allen Dingen drum kümmern. Ich finde, man sieht immer, egal ob du jetzt den super Tatort guckst oder ob du eine gute Soap guckst, wer sich drum gekümmert hat, wer seinen Job gemacht hat.
Wer professionell rangegangen ist und wer ihn auch achtet. Also
ne,
man braucht, glaube ich, wirklich Respekt vor diesem Job, den man macht. Man darf das nicht verachten, das würde sich transportieren, das meinst
genau.
du damit, ja.
Ja, und du kannst immer besser es noch machen. Du kannst auch aus Scheiße Gold machen oder es zumindest versuchen. Aber ich habe mich immer an die Texte gesetzt. Jeden Abend oder das Wochenende. Es kam natürlich auch darauf an, mit welchem Regisseur du jetzt gearbeitet hast und wie offen die waren, ob das auch welche waren, die sich gerne vorbereiten, dass man am Wochenende gequatscht hat und gesagt hat, bevor wir jetzt das am Set lösen, lass uns das lieber jetzt oder wo können wir auch noch Humor mit reinbringen. Annette hat mich da auch immer total, also mir Mut gemacht.
Bestärkt, ja.
Ja, genau, mutig zu sein und wenn ich auch eins hasse, einer sagt, ja, wir drehen eine Variante, ja. Komm, Wir machen es einmal so, wie es im Drehbuch steht. Und
warum? Und,
ja, weil du weißt, dass die Variante dann genommen wird. So, also okay. Wenn du jetzt mal ganz mutig bist und
es anders spielst,
wir nicht händchenhaltend aus der Szene rausgehen, obwohl es da so steht, dass man einfach ein bisschen guckt, was passiert auch dann in der Szene. Da weiß man dann einfach manchmal schon, wer wie arbeitet. Und ich hatte ja auch damals, mein Ex-Mann war ja, oder ist ja auch Schauspieler.
Ihr habt euch kennengelernt, auch eine schöne, diese Annette, das ist
wieder
wirklich...
Wieder die Annette, ja, Mann.
Dani Lowinski,
aber ist doch schön.
Unglaublich gute Serie damals lief in Sat.1. Das war auch wirklich so eine Paraderolle für Annette. Und da hast du auch eine Rolle gespielt. Da habe ich dich, glaube ich, zum ersten Mal gesehen.
Hast du mich da erkannt? Ja. Geil. Weil ich bin da wirklich... Die waren immer alle so, oh, du bist die Biggi Blixdorf, weil die mich nicht erkannt haben, weil ich natürlich einen ganz krassen Style hatte, so mit dieser, weiß nicht, wie man überhaupt diese Frisur nennt, diese Bananen, und ich hatte angeklebte Fingernägel, ich hatte immer diese Chanel-Kostümchen und war ja auch sehr ätzend.
Ja. Du hattest eine tolle Rolle.
Ja, die war geil.
Und hast da deinen ersten Ehemann auch kennengelernt.
Richtig.
Ja? Der da auch mitgespielt hat.
Ja, genau. Wir haben uns quasi... Nicht am Set, weil er hat ja den Lover von meiner Schwester gespielt. Wir haben uns also hinterm Set kennengelernt, aber es war schon wild, weil wir sind zusammengekommen. Er hatte Liebesszenen mit Annette vor der Kamera. Dann wurde ich immer gefragt, wie kommst du damit klar? Und dann habe ich gesagt, eigentlich ganz gut, weil ich ehrlich gesagt, du weißt ja dann, mit wem? Also ich will nicht die Annette, meine Schwester ist sehr sexy, aber ich war irgendwie immer super beruhigt, dass es meine Schwester ist, weil ich dachte, die würde jetzt nicht, die macht doch jetzt nicht so einen Schein. Oder ich weiß es nicht, vielleicht hat sie dir auch das gesteckt, vielleicht kommt das ja heute noch. Also der Sabine traue ich einiges zu, aber die Annette... Oh, wie schrecklich.
Oh, wie schön.
Ja, die hatten wirklich eine Whirlpool-Szene. Und haben mir das dann so am Abend vorher, wir haben alle zusammen gegessen. Und dann habe ich gesagt, ja, morgen ist so, da drehen wir. Und ich, was denn? Und ich war irgendwie froh. Weil wenn du die Damen nicht kennst, meine ich ernst. Und dann sagt dir der eigene Mann, der muss morgen, mit der oder der. Und du weißt, du hast noch nie mit denen geredet. Dann denkst du viel mehr drüber nach, obwohl man ja auch im Professionellen denkt, weil er muss
obwohl ja
auch
jeder
bei mir.
Schauspieler und jede Schauspielerin drauf angesprochen, sagt ja immer, ach, das ist gar nicht so, wie man sich das vorstellt. Da stehen 1000 Leute im Set rum und das ist überhaupt nicht sexy. Aber erstaunlich viele Beziehungen.
Angelina Jolie und Brad Pitt sind auch da zusammengekommen, ne?
Ziemlich viele Leute, glaube ich. Also die entweder offen als Paar da rausgehen oder heimliche Affären haben. Kannst mir sagen, was du willst. Natürlich. Aber gut, das ist ja das mit Annette und Dirk, das war ja nur kurz, das war ein halbes Jahr oder
eben,
so.
Mein Gott, müssen wir das wieder aufmachen.
Du weißt es aber, oder? Dass ich jetzt hier irgendwas verrate, dass ich...
Du, dafür hat es doch lang gehalten. Das war da nie nachtragend, sag ja, nie beleidigt sein.
Spice Girls. Wannabe hast du mitgebracht.
Ja.
Ja, warum?
Das ist auch tatsächlich, da kommen wir wieder zu meinem, wo viele sagen, ich habe einen Musikgeschmack wie eine Elfjährige. Ich liebe halt Britney Spears. Das sind wieder Jochen Schropp. Da sind wir uns ähnlich, der ja auch schon bei dir war. Ich liebe diese Zeit, aber zu Wannabe gibt es auch tatsächlich eine Geschichte, weil wir haben damit unser Geld verdient, meine Freundin und ich. Unter anderem Lena, die wir ja schon hier im Gespräch hatten. Also wir waren eine Vierer-Clique. Und die Spice Girls kamen zu der Zeit raus, als wir genau auch in diesem Fieber waren. Wir waren so 14, 15, glaube ich, wo man halt diese Videos sich angeguckt hat, wo man die ersten Partys gemacht hat. Und wir hatten halt alle null Bock auf Kellnern. Keiner von uns. Und wir wussten...
Die feinen Damen,
ja,
okay.
Wir haben natürlich dann alle nachher gekellnert. Es ging ja nur ein paar Monate oder ein Jahr lang. Aber wir hatten dann die Idee, das ist echt... Meine Freundin hassen das, wenn ich es erzähle, aber es ist lustig, dass wir die Spice Girls imitieren.
Ach.
Ja, genau, weil wir haben es eh immer für uns nachgetanzt.
Ihr wart vier, hast du gesagt, oder?
Genau, aber wir waren dann zu fünft. Wir waren ja auch fünf mit Posh Spice. Also nachher waren sie ja vier. Musste immer eine raus und wieder rein. Also assi waren wir nicht. Aber wir hatten fünf am Start. Und wir sahen den tatsächlich auch wirklich dann ähnlich. Und,
Wer warst du?
Ich war Ginger Spice. Die Jerry Halliwell.
Mit den weißen Strähnen vorne. Ganz vorne.
Richtig. Immer kurzen Rock und Stiefel. Das war.
Das warst du.
Oh, ja, schlimm.
Respekt.
Ja. Ja. Das war echt schlimm.
Und habt ihr auch dann dementsprechend Kostüme euch wie?
Genau, Lena war Mel B, hat sich dann auch wirklich so Rastas und Perücken und hat sich dunkler geschminkt. Louise war Emma, das war nämlich auch mal die Liebe, hübsche mit den blonden langen Haaren. Sarah war Posh Spice, Lily war Body Spice, weil die konnte auch
Flickflack.
Wirklich? Ja, das war das Geile. Also jeder von uns konnte etwas davon mitbringen und dann haben wir es wirklich eins zu eins die Choreo auswendig gelernt und sind dann so auf Hochzeiten aufgetreten und auf dem 50. Geburtstag oder einem 60. Geburtstag, nachher sogar auf 18. Geburtstag, aber ich glaube, weil sich das rumgesprochen hat, dass die Rudenkirchener Mädels sich da zusammengetan haben. Und wir dann ein bisschen belustigt worden sind. Aber uns war das alles scheißegal.
Aber ihr habt Kohle dafür gekriegt.
Wir haben dafür Kohle bekommen. Und das war damals so 50 Mark, die du in die Hand gedrückt bekommen hast. Und das war richtig viel Geld. Und ja, das haben wir, glaube ich, also so ein halbes oder bis ein Jahr durchgezogen.
Habt ihr die Kohle immer wieder reinvestiert in Plateau, Stiefel und Klamotten? Nein, nein. Warum?
Partys.
Nein.
Partys? Ja. Also ich glaube, das Outfit wurde einmal und das musste ran. Also da hatten wir, das wurde dann in im Urlaub oder ja.
Außerdem stelle ich mir das in Köln sowieso vor, dass man nach dem Karneval, dass da überall, dass es da so überall in den Hinterhöfen liegen, die ganzen gebrauchten Kostüme, die man sich dann einfach nur. Okay, wir hören jetzt Musik. Wir hören die Spice Girls mit Wannabe. Yo, say you wanna- Radio 1, die Hörbar Rust, zu Gast ist heute Caroline Frey, die Schauspielerin. Und wir starten mit einer Schnellfragerunde.
Oh.
Findest du es gut oder findest du es schlecht?
Finde ich gut.
Machen wir nicht immer. Immer nur bei besonderen Gästen.
Natürlich.
Wirklich?
Wirklich?
Wirklich. Mhm. Altbau oder Neubau?
Altbau.
München oder Köln?
Hamburg.
Hamburg oder Berlin?
Oh. Hamburg.
Garten oder Dachgeschoss?
Garten.
Sonne oder Schatten?
Sonne.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Das ging schnell. Berghütte oder Haus am Fjord?
Berghütte.
Anruf oder SMS?
SMS.
Anruf oder E-Mail?
Anruf.
Okay. Uhrzeit. Handy oder Armbanduhr?
Handy.
Und hast du ein gutes Zeitgefühl ohne alles?
Gar nicht.
Pünktlich oder unpünktlich?
Unpünktlich.
Mhm. Orientierungssinn?
Gar nicht.
Oh. Okay. Wie viele Telefonnummern kennst du auswendig?
Ich kenne original noch die von meinem Vater.
Oh.
Mhm. Die kenne ich noch. Krass, ne? Mhm. Habe ich irgendwann noch mal angerufen, weil ich wissen wollte, wer dran geht. Ich kenne die von Annette, von der Lena, von meinem Vater. Ich kann nicht mal die von meinem Mann auswendig, was der ganz schlimm findet.
Ja, das kann ich verstehen.
Ja.
Zu viel oder zu wenig Kontrolle?
Zu wenig Kontrolle.
Pyjama oder nackt?
Pyjama.
Geld verleihen, ja oder nein?
Ja.
Hund oder Katze?
Katze.
Tee oder Kaffee?
Tee.
Spanien oder Italien?
Spanien.
Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Rot oder blau?
Blau.
Ostsee oder Nordsee?
Nordsee.
Guter oder schlechter Verlierer?
Geht so, verlieren.
Was sagen, wieso, was ist nochmal verlieren?
Frag mal Annette, die kann so gar nicht verlieren.
Nein?
Boah, das ist ganz schlimm, auch wenn wir zusammen sind. Wir sind Pfuschen und wir hassen es zu verlieren. Zusammen ganz schlimm und dann schämen wir uns selber so und müssen so übereinander ablachen.
Und ihr habt dann auch, da können wir ja gleich schon mal so einen Bogen spinnen und müssen das nicht erst am Ende unseres Gesprächs machen zu dieser unfassbar lustigen und tollen aktuellen Serie, die ihr macht, die Annette auch mitproduziert hat. Mhm. Frier und 50 heißt sie. Willst du kurz den Hauptplot oder die Hauptstränge zusammenfassen?
Also es ist so eine Serie, die um die Wechseljahre sich handelt. Mhm. Und Annette spielt die Hauptdarstellerin. Genau wie du sagst, das ist Mitproduzentin. Das Geile daran ist, wir spielen uns selbst. Annette ist Annette Frier, Caro ist Caro Frier. Und natürlich fiktiv, aber naja,
es ist ein bisschen wie, also viel. Vergleichbar mit Pastewka, wer das kennt, ne? Mhm. Bastian spielt ja auch nicht 100 zu 1 zu 1 ihn selbst,
aber es ist schon sehr viel.
Aber es hat ganz viele biografische Züge oder ein paar Parallelen und jede kleine Nebenrolle ist mit großartigen, interessanten und wirklich lustigen und professionellen Leuten besetzt.
Ja. Mhm. Ja, ich war auch noch nie so aufgeregt vor einer Rolle, weil ich das total interessant fand. Wer bin denn ich?
Naja,
also,
näher dran
Frage,
warst du aber auch noch nie, ne?
Nee, also das stimmt, Sinne. Genau. Und dass du nicht mitspielen musst, dass das deine Schwester ist. Ne? Also sonst müsstest du ja immer irgendwie eine Ebene mitspielen oder dass du es einfach immer nur denkst, das soll deine Schwester sein oder das ist deine Mutter. Lass weg.
Sie ist es.
Sie ist es. Mhm. Du musst es gar nicht, ne? Oder dass wir gleiche Sachen plötzlich machen oder uns gleich durch die Haare gehen. Okay, cool. Und ich habe ja nette... Nach 4 Wochen oder so gefragt, ich so, wer sind denn Caro und Annette? Herr Gott, nochmal, ich drehe langsam durch. Und sie guckt mich an, die so, ja, wir, aber in Potenz. Und ich so, ah ja, okay.
Ich habe gestern, habe ich mir 3,5 Episoden angeguckt.
Geil.
Und ich mache natürlich weiter, ich bin Fan und ich hoffe, dass es auch weitergeht. Es macht Spaß. Annette, die eine Schauspielerin um die 50 spielt, die vorgibt, 50 zu werden, aber eigentlich schon 52 ist.
Sehr lustig.
Und jetzt von ihrem Mann verlassen wird für eine jüngere Frau, die dann auch noch ein neues Kind bekommt. Mhm. Die gemeinsame Tochter, auch gerade erst 2021, sagt auch übrigens, ich bin schwanger und würde das gerne mit euch durchziehen oder mit dir. Du als Schwester ziehst bei ihr zu Hause ein. Und sie versucht jetzt eine Serie zu etablieren für Frauen. Also im Grunde, sie versucht in echt Frier und 50 an einen Sender zu verkaufen. So, an die ARD oder ans ZDF.
Ziemlich nah am wahren Leben.
Ziemlich nah am wahren Leben, genau. Mhm. Denn die Reaktionen darauf sind natürlich, was sollen wir denn mit so einem Thema? Oder ja, aber nur, wenn es von Jüngeren gespielt wird.
Oder ja, wir können es machen in 3 Jahren. Mhm. Vor Annette gesagt, ja, dann kannst du irgendwann an Caro dann spielen. Also, dann haben wir da auch ein Thema. Was jetzt halt echt cool war, dass wir brauchten jemanden, der sagt, wir machen's. Wir haben Bock, wir gehen rein, wir wollen es nicht verändern, weil wir wussten, es ist natürlich auch, du hast ja jetzt was gesehen, es ist oft auch ne, an der Grenze, was wir für, also wir nehmen uns ja auch selber nicht zu ernst, Gott sei Dank. Aber ich kenne das sehr oft aus dem privaten Fernsehen, dass sie sagen, ja, lass uns den Gag mal, besser nicht machen.
Nee, da geht das ganze Spektrum, ne? Also es ist auch keine reine Comedy, es ist manchmal hat es auch was ganz Berührendes und
sie kriegt da schon auch ganz schön wirklich um die Ohren, kann
in
man
alle
so
Richtungen,
sagen.
Also
in allen Richtungen.
Ja.
Genau und ich finde aber auch so schön, dass wir haben das ja jetzt mit Sat.1 gemacht, Sat.1 nimmt sich
und
da...
Und Join,
genau, dass wir auch Sat.1-Gags dann machen, ne? Nicht, dass wir noch bei Sat.1 landen und so. Das haben die in ihrem Trailer, das finde ich so witzig, ja, also dass wir alle mit in dieses Boot gestiegen sind und keiner muss was dem anderen irgendwie beweisen oder so, also das ist ganz frei.
Ich glaube, das ist natürlich auch ein schlauer Marketing-Move, weil die auch den letzten Bullen wieder aufstehen lassen mit Henning Baum. Das war
der dann
also,
auch noch bei uns auftritt.
Ja, ich weiß. Das ist toll. Also, dass man sozusagen damit so ein bisschen spielt. Ne? Also die in Sat.1 wird es immer nach dem letzten Bullen gezeigt. Das ist einfach auch von der Zielgruppe her, da weiß man, die Leute, die das gucken, werden wahrscheinlich auch Bock haben, sich die Serie anzugucken. Aber darüber hinaus ist es auch für sehr viel jüngere Leute. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird ziemlich erfolgreich.
Och, danke, das ist aber schön. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube aber auch dadurch, dass so viele Generations erzählt werden, dass es auch viele Leute anspricht, also auch zum Beispiel Männer.
Ja, glaube ich auch.
Ne? Mein Mann hat's durchgebinged. Das macht der nicht mir zuliebe.
Mein Mann hat's durchgebinged. Den Satz hätte ich vor 10 Jahren noch nicht verstanden, glaube ich. Also, es ist kostenlos. Ab morgen
siehst du?
Ist es auf Join schon zu sehen. Mhm. Und dann in Sat.1 ab dem
24.11. Ja, genau. So war es nämlich. Genau, wir haben vorher noch eine Premiere in München und danach geht es dann linear los. Richtig.
Ja, Frier und 50. Ich sag's aber am Ende nochmal. Musik. Some say. Nia.
Oh.
Sagt sie, ohne ihr Gesicht zu verziehen. Oh, du bist eine Schauspielerin durch und durch. Wofür steht denn das Lied?
Das steht für meinen Mann, das Lied.
Komm, wir hören es erst.
Ja, wir hören es erst. Ich glaube auch, es ist besser, ja.
Mhm. Mm, yeah, yeah, yeah. timing. Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it.
Die Schauspielerin Caroline Frier ist heute hier zu Gast. Dieses Lied, das wir gerade gehört haben, hast du für deinen Mann mitgebracht oder steht für deinen Mann. Erzähl mal.
Also man muss dazu dann sagen, mein Mann und ich sind ja erst seit 2020 zusammen. Wir haben uns in einer krassen Phase kennengelernt, weil er war getrennt, ich war getrennt. Wir haben beide in Scheidung gelebt. Wir hatten beide auch noch keine Kinder bis dato und wir kennen uns aber sehr lang. Also ich kenne meinen Mann schon seit meiner Geburt. Und
Geburt?
Ja. Es hört sich jetzt ein bisschen pervers an, aber es ist wirklich so.
Wie alt war er? Vielleicht nimmt das so ein bisschen.
Ja, er war 11, als ich geboren worden bin. Und unsere Mütter sind ziemlich beste Freundinnen. Alte vor allen Dingen. Also, weil die sich so lang schon kennen. Und es gibt ein Foto von meiner Mutter, wie sie mit Doris, also Mutter von Marc, Arm in Arm steht und ist mit mir schwanger, hochschwanger. Und der Marc lehnt mit seiner, als Elfjähriger bei meiner Mutter, so auf der Schulter.
Schon wieder so ein Bild, wo zwei zusammen sind, wo du, ne, wie mit deiner Freundin Lea eigentlich.
Ja.
Wieder so ein, so, was später geschah. Eigentlich wart ihr schon auf dem Foto zusammen.
Genau.
Irre.
Ist das nicht irre? Und das hat meine Schwiegermutter irgendwann gefunden und mir gezeigt. Und dann habe ich nur gesagt, das gibt es doch nicht. Also, Also der Marc ging auch war in derselben Stufe wie meine Schwester Sabine. Es ist also wirklich sehr eng, ja.
Ihr seid euch auch auf Festen, Familienfesten begegnet und dann, dass du nicht tausendmal berührt mitgebracht hast.
Ja, das hätte man eigentlich, weil es nicht stimmt. Es ist nämlich mal was passiert.
Ach, wirklich?
Ja. Also es war immer mal wieder, wenn Marc und ich uns gesehen haben, eine Anziehung da. Natürlich nur zu Single-Zeiten, das muss man hier ganz klar sagen, aber er war auch schon nicht mehr in der Stadt und es war so ein bisschen immer aus den Augen, aus dem Sinn, aber es war immer da, diese Anziehung zu diesem Mann. Und wir waren auch nicht gegenseitig auf unseren Hochzeiten damals und wir sind auch total froh, dass alles so gekommen ist, weil wir denken, weil das Krasse ist auch, jetzt bringe ich wieder meinen Vater ins Spiel, aber mein Mann kennt meinen Vater. Na?
Das wird dir könnte dir mit niemandem passieren, den du jetzt kennenlernst.
Ganz
ne?
genau, ganz genau. Also witzigerweise, mein Ex-Mann hat ihn auch schon mal kennengelernt damals auf einer Party von Annette, weil er da schon mit Annette befreundet war. Aber mein jetziger Mann hat wirklich in dieser Bar, von der ich dir gerade erzählt habe, unten schon Kölsch getrunken in Köln. Ne? Der weiß, wer der Jörg war und wie der war. Das ist halt auch, und das ist mir dann auch erst, als wir zusammengekommen sind, so bewusst geworden. Ich muss jetzt niemanden erzählen, wer denn der Jörg war.
Der Jörg ist euer Vater.
Ist unser Vater, ja. Genau. Mhm. Genau, und das war so besonders. Und dieses Lied, also das ist ja ein Remix, glaube ich, also kam raus, als der Marc mir einen Heiratsantrag gemacht hat in Spanien.
Und ahntest du, dass das passieren würde?
Ich ahnte es, aber ich habe es nicht zu dem Zeitpunkt erwartet. Also das war halt wirklich, wir hatten einen ganz normalen Ausflug, wir waren weg während Corona, es war also eigentlich alles eh schon so illegal und halb geheim und wir waren aber frisch zusammen und dieses, was du dann auch haben willst, ne, du möchtest dann irgendwie mit der Person was Cooles erleben und nicht nur zu Hause hängen und wir haben es dann einfach gemacht und deswegen waren meine Gedanken so ganz woanders. Mir war klar, das ist eine ganz krasse Kiste, das ist nicht nur ein Flirt, aber der Antrag kam dann schon überraschend und ich war halt total überwältigt. Der Ring war auch natürlich viel zu groß und es kam danach so ein kleiner Sturm und der Marc hat mit dem Roller für mich einen Pulli aus dem Hotel geholt, weil wir wollten uns in irgendwie eine Bar setzen, aufs Meer glotzen, dabei was trinken und das irgendwie verarbeiten. Und ich gehe auf Toilette in dieser Bar und da kam dieses Lied auf dem Klo, als ich pinkeln war. Und dieses Some say you will love me one day. Und ich habe dann so gedacht, boah krass, das passt so krass auf uns, dass irgendeiner gewusst hat, dass wir uns irgendwann lieben werden oder zueinander finden. Und deswegen fand ich das so passend auf uns und deswegen finde ich das Lied passend auf unsere Geschichte.
Und als du das deinen Schwestern und deiner Mutter erzählt hast, haben die sich gewundert oder kam die Reaktion, wussten wir doch, oder war doch klar?
Die waren erstmal alle total baff. Die haben sich direkt gefreut, aber viel lustiger war meine Schwiegermutter. Weil ich war ja getrennt, Marc war getrennt und sie kam und blieb, kann man so sagen. Also ich versuche es jetzt kurz zu halten, ich bin nach Berlin und bin eigentlich mehr oder weniger gar nicht mehr nach Köln. Und der Marc hat seiner Mutter dann erzählt, die auch noch in Berlin da gewohnt hat, ja, die Caro ist hier, ach wie toll, ihr tröstet euch ein bisschen, das finde ich gut, ihr macht das richtig, Kinder. Geht mal essen. Nein, also die Caro ist immer noch hier, also die bleibt wahrscheinlich. Und dann meine Schwiegermutter, die wirklich sau cool ist, hat die einfach aufgelegt. Die hat aufgelegt, die war weg, hat meine Mutter in der Zeit angerufen und ruft 5 Minuten später an und sagt, 3 Grappa und 2 Zigaretten später. Frage ich jetzt nochmal, wer ist bei dir? Und die hat wirklich, die hat in 5 Minuten. Jetzt wird es mir ganz heiß, oh Gott.
Puh, da haben wir so gelacht. Du hast einen Titel für deine Biografie eines Tages. 3 Grappa und 2 Zigaretten später. Das ist so toll. Auflegen auch ist so toll.
Auflegen. Ist das nicht gut? Einfach rausgehen aus der Situation, weil man das jetzt gerade nicht glauben kann. Also das, die hat damit eigentlich alles beschrieben. Und genauso war es auch bei uns. Also ich habe gedacht, meine Schwestern sind eher, Sabine ist streng, weil sie sagt, das ist einer aus meiner Stufe. Mach mit dem jetzt bloß keinen Blödsinn. Aber das war...
Alle sind happy.
Alle haben sich total gefreut. Das war echt mega süß.
Und die Frucht eurer Lenden, genau, 3,5 Jahre. Toni. Okay, wir hören Musik.
Ja.
Christina Perry hast du mitgebracht. 1,000 Years. Wofür steht das Lied?
Ja, das steht tatsächlich für die Toni, wo wir es jetzt gerade gesagt haben. Also ich habe dir gerade eben auch schon gesagt, immer mehr The Wild One, sage ich mal. Ich hatte nie Tic-Tac in meinem Kopf. Ich war nie eine, die gedacht hat, ich muss bis dahin verheiratet sein, ich muss einen Mann haben, ich muss Kinder haben. Ich hatte das nicht. Meine beste Freundin Lena, die ist sehr früh Mutter geworden, die hat 4 Kinder. Und macht das wirklich, also die machen das wirklich krass und gut, aber... Ich habe immer bei mir gewartet, dass da was einsetzt. Ich habe gedacht, das muss so kommen. Und ich habe manchmal gedacht, ich muss das spielen. So, ach ja, ich wünsche mir das ja auch. Und mit meinem Ex-Mann und so. Ich habe es aber nicht gespürt. Und das fand ich immer total krass, weil ich ein totaler Familienmensch
bin. Das glaube ich. Also eure ganze Familie ist voller Familienmenschen. Ne? Ihr seid auch wirklich oft beieinander, habt so eng beieinander gewohnt, als du noch in Köln gelebt hast. Ihr habt euch regelmäßig einmal pro Woche getroffen und alle Full House und so.
Immer zusammen machen wir Urlaub. Also wir hängen wirklich krass viel miteinander rum, ne? Und das hat mich immer gewundert. Und dann irgendwie war das aber plötzlich anders.
Genau.
Also es war nicht, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich morgen ein Kind haben, aber ich habe das plötzlich so gesehen. Ich habe das plötzlich, ich habe das zugelassen, den Gedanken, der für mich vorher überhaupt nicht existent war. Ja, und das klappt ja auch dann nicht von heute auf morgen. Also wenn dann plötzlich so ein Wunsch da ist, dann probierst du ja auch erstmal. Es ist ja nicht dann, dann sind wir nächste Woche schwanger. Dann muss man ein paar Mal Sex haben. Dann musst du auch noch Sex haben. Boah, Levin, Jott. Und deswegen waren wir auch im Spanien. Und da habe ich dann, als es dann soweit war und ich glaube, ich war dann schon im 9. Monat schwanger. Ich hatte auch wirklich eine coole Schwangerschaft, muss ich sagen. Mir war nie schlecht. Ich hatte nicht dann Wasser in den Beinen, wo manche so... Gott sei Dank, ich hatte eine unkomplizierte Schwangerschaft und konnte das genießen, in Anführungszeichen. Mir war auch nicht, das ist nicht die geilste Zeit meines Lebens gewesen. Gar nicht. Also du hast ja nur Regeln, was für mich sehr schwierig ist, mich an Regeln zu halten. Aber da fiel es mir leicht und es ging relativ schnell. Und da kam, ich saß in meinem kleinen Smart und mit dem dicken Bauch und dann kam dieses Lied im Radio und auf einmal hat mich das so hart getroffen von hinten. Also dieses Lied 1,000 Years, ne, I wait like 1,000 years, so, und da hat mich das so überwältigt und dass ich dachte, wow, jetzt kommt da wirklich jemand. Aber vielleicht habe ich doch viel länger auf sie gewartet.
Ah ja, schön.
Ja.
Nee.
Pippi in der Hause.
Aber ist doch nicht schlimm.
Nee, ich weiß.
Die Schauspielerin Caroline Frier ist heute zu Gast. Und wenn Sie jetzt erst einschalten, möglicherweise, weil Sie Radio hören, dann ist es toll, dass Sie Radio hören. So ist es nicht gemeint. Aber Sie können sich das ganze Gespräch nochmal als Podcast anhören, die Hörbarust. Und zahlreiche andere Gespräche auch über die ARD Audiothek, über die Radio 1 Homepage, über die bekannten Podcast-Plattformen, über YouTube und hast du nicht gesehen. Also überall kommt Ihnen die Hörbar entgegen, wenn Sie es möchten. Wir haben über deine beruflichen Stationen ab von Frier und 50 noch gar nicht konkret gesprochen. Also wir haben so ein paar Etappen angetickt. Also das war Hand aufs Herz, alles was zählt. Danny Lewinsky, Queens of Comedy, noch zahlreiche andere Projekte, Filme, in denen du Rollen gespielt hast. Dann die RTL-Sitcom Nicht tot zu kriegen, da hattest du eine Hauptrolle in der RTL-Comedy Schwester, Schwester. Und dann kam, das ist nicht für jede Schauspielerin und jeden Schauspieler gut, aber für viele dann doch, je nachdem, wo man sich im Leben befindet, so eine Konstante. 2023 bis 2025, also bis noch in dieses Jahr hinein, warst du die Protagonistin der Landarztpraxis. Ne? Mhm. Das ist eine, du hast so eine Notfallmedizinerin gespielt und das kam wochentags, täglich dann, ne? So immer um 19 Uhr. Mhm. Und war und ist auch sehr erfolgreich. Du bist da raus. Also das heißt, du hast die Freiheit der Sicherheit vorgezogen.
Richtig.
Und es auch nicht bereut. Mm-mm.
Gott sei Dank habe ich das noch nie bereut. Ich habe Gott sei Dank noch nie eine Entscheidung in der Form bereut. Mm.
War es für dich als Schauspielerin?
Also was nicht heißt, ne? Ich habe nie ein Projekt verlassen, weil ich da nicht mehr dran geglaubt habe oder so. Ganz im Gegenteil. Ich denke immer nur, wenn vieles Schönes schon erzählt worden ist, dann ist auch Zeit weiterzuziehen. Und wenn ich meine, wir haben auch alles erzählt, kann ja auch immer wieder zurückkommen. Das finde ich auch schön und wichtig und das ist auch gut zu wissen, dass man die Möglichkeit hätte, um auch eine Sicherheit zu verspüren. Aber es war Zeit weiterzugehen.
Okay. Mhm. Gut, dann wird sich sicherlich aus der Serie Frier und 50 oder könnte ich mir gut vorstellen, noch so einiges ergeben, weil du dich von der anderen Seite nochmal
und die Landarztpraxis spielt ja auch eine Rolle in Frier und 50, genau, lustigerweise. Komme ich mit meinem eigenen Plakat da an.
Das stimmt.
Und will es aufhängen. Also das ist schon extrem lustig, weil ich halt die Landärztin bin bei Frier und 50, ne? Die dann sagt, so jetzt nehme ich mal hier die ansicken, die als einzige Kohle ranschafft.
Ja. Ne?
Also das ist total schön, dass die Landarztpraxis auch ein Teil mit von Frier und 50 ist, weil es, ich habe gesagt, wir sind ein bisschen jetzt so wie die Kardashians auf Rodenkirchen.
Was würdest du dir für dich wünschen, beruflich gesehen, wenn wir uns jetzt in 10 Jahren hier wieder treffen und ich frage dich nach dem spannendsten Projekt der letzten 10 Jahre, was wäre schön, wenn es darunter wäre?
Also, 10 Jahre finde ich schon lang, dann könnte ich aber Frier und 50 übernehmen.
Oh, das wird Annette gerne hören.
Das wird Annette gerne hören. Die rausgekickt. Die spielt dann meine Oma. Dann machen wir. Also, nein, also das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn Frier und 50, ich weiß nicht, wir haben jetzt mal erstmal gesagt, ein paar Staffeln wäre jetzt erstmal schön, ja, ne? Weil das halt einfach so toll ist, weil wir sein können. Mhm. Deswegen würde ich dem Projekt so krass gönnen und uns, dass wir zusammenarbeiten dürfen, dass das noch weitergeht. Aber natürlich, ich bin ja auch immer neugierig, auch mein Weg wird ja auch weitergehen. Ich würde mir sehr wünschen, oder wo wir auch gerade in Gesprächen sind, auch eine eigene Reihe zu haben. Mhm. Vielleicht mal eine ganz andere Seite von mir zu zeigen, was ich jetzt auch Gott sei Dank schon in 54 machen kann. Aber wenn die Leute auch nicht sagen, die ist ja ganz anders als privat, ist ja nicht so. Aber es ist trotzdem eine Rolle. Mhm. Ne? Und ich würde gerne, ist mir schon klar, ich werde wahrscheinlich nicht als die Mörderin besetzt werden, aber wer weiß, stimmt. Ich habe mein eigenes Konzept geschrieben. Gucke ich mal, ob wir das irgendwo reinkriegen. So wären, einfach vor allen Dingen schöne Sachen. Schöne Sachen.
Also noch hier nochmal der Teaser. Die Serie ist vorab kostenlos bei Join zu sehen ab morgen. Also ab dem 10.11., falls Sie es als Podcast hören. Und läuft im Fernsehen seit oder ab dem, je nachdem wann Sie es anhören, 14. November. So, jetzt kommen wir zum letzten Song, den du mitgebracht hast. Der Höhner.
Jetzt kommt das Deutsch.
Viva Colonia. Mhm. Warum?
Ja, warum? Also, was ich am Anfang gesagt habe, nicht aus rein kölschen Gründen, weil ich denke, ich muss aus Kölsche jetzt ein kölsches Lied hier abliefern. Nein, als ich die Toni bekommen habe, vor der Geburt, ich hatte so eine Angst, ich hatte so eine scheiß Angst vor der Geburt. Und es war der 3. Januar und es war noch dunkel draußen und ich bin in den Kreißsaal gekommen und das ist ja auch so ein Gang, kannst du ja nicht irgendwem abgeben. Musst da alleine rein und denkst dir nur in dem Moment, nein, ich will nicht. Ich würde für alles jetzt das tauschen, dass ich jetzt hier nicht in dieser Situation sein muss. Und da guckst du in 8 Gesichter rein. Ich so viele? Ist das denn nötig? Und sind die vielleicht noch verkatert von Silvester? Ich hatte Angst, Angst, Angst. Überall war Angst, Angst, Angst. Diese Dunkelheit. Ich hatte Angst, dass ein Notfall dazwischen kommt. Dass ich hatte Angst vor dieser Narkose. Ich fand das alles, alles nur mit Angst verbunden. Und da war noch war so süß, da war so ein Praktikant. Der war der Praktikant von der Narkoseschwester. Lukas hieß der. Wenn du das hörst, Lukas, ich fand dich ganz toll. Er hat dann gesagt, anlehnen. Der kam mit seiner Schulter und ich, bumm, und hab bei Lukas auf der Schulter gelegen. Und dann habe ich angefangen, Viva Colonia zu singen. Es ist kein Witz. Im Berliner Kreißsaal und ich habe ganz mit so einer zittrigen Stimme, ne? Viva Colonia. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Durst. Und dann fängt auf einmal diese Narkoseschwester, ja, die... Also, die war auch so toll. Die hat gesagt, das kenne ich. Und dann hat die mit mir mitgesungen. Das heißt, wir haben also im Kreis die Höhner gesungen. Aber nicht jetzt wie in der Kölschen, sondern Angst, Angst, Angst.
So eine Moll-Version. So ein Cover.
Ja, genau, so eine ganz traurige Begegnung.
Wir lieben das Leben.
Die Liebe und die Lust. Glaub an den lieben Gott. Oh, es war, aber es war so schön, weil es mich nur abgelenkt hat. Es war wie wenn du Flugangst hast oder so, dann wenn irgendeiner plötzlich was macht, womit du überhaupt nicht rechnest. Und das hat mir so gut getan. Ich werde nie vergessen. Also ich hatte einmal hier Lukas, dann hatte ich die Narkoseschwester, die so an meiner Schulter hing. Die hatte so eine Brille, das weiß ich noch genau. Und ich habe immer geguckt und weiter im Tag. Und die Ärztin hat, glaube ich, auch gesagt, okay.
Und so ist Toni zur Welt gekommen, irgendwo zwischen den zwei Kontinenten, Berlin und Köln, mit zerrissener Seele. Aber ein heiteres, glückliches Kind.
Ja.
Schön. Das hören wir jetzt. Wir hören es jetzt unzitterig und sehr optimistisch.
Bitte.
Vielen herzlichen Dank für deine Songs, deine Geschichten.
Aber wir sind schon durch.
Und wir sind schon durch.
Crazy.
Danke, dass du zu Besuch warst.
Danke, dass ich hier bei euch sein durfte. Halleluja.
Tschüss.
Ciao.
Mit ner Packnasch geboren, dort oben in der Tech, haben wir uns geschworen, wir jahren unsere Welt. Alles, was wir kriegen können, nehmen wir auch mit, weil es jede Augenblick nur einmal geht.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust.
Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.